Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Angelika Overath hat als Kritikerin und Publizistin begonnen, sehr erfolgreich, preisgekrönt wurden ihre Essays und Reportagen und diese journalistische Präzision, die Beschreibung von Dingen und Orten, aktuellen und historischen Bezügen, besticht auch in ihren Romanen, die Angelika Overath seit bald 20 Jahren schreibt und dann richtig bekannt gemacht haben. Mit etlichen Auszeichnungen für den Schweizer und Deutschen Buchpreis wurde sie nominiert und jetzt gibt es diesen neuen Roman, Unschärfen der Liebe. Er beginnt in der Schweiz, wo Angelika Overath inzwischen lebt. Und dort sind wir mit dir verbunden. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Overath.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Mit Gebirgen hat Ihr Buch nicht viel zu tun, dennoch begegnen wir einer Heldin mit Vorsteigermoral. Sie hätten, schreiben Sie in einem Nachwort, den Begriff auch erst gelernt. Was bedeutet das denn? Was ist eine Vorsteigermoral?
Naja, wenn man klettert, wenn man zu zweit klettert, hat diejenige, die vorsteigt, einfach mehr das höhere Risiko und auch die Verantwortung. Und das meint dieser Begriff Vorsteigermoral. Man ist verantwortlich nicht nur für sich, sondern auch für die andere, die hinterher klettert.
Und damit sind wir bei Alva, der jungen Alpinistin. Ja. Sie bildet zusammen mit zwei Männern, Klar und Baran, ein Trio. Und wie diese drei zusammenkommen, haben Sie in einem früheren Roman schon erzählt. Ein Winter in Istanbul hieß der, vor 5 Jahren ist er erschienen. Jetzt also ein Wiedersehen, eine Fortsetzung. Wie kam es dazu? Warum wollten Sie diese Geschichte weiterschreiben?
Beim ersten Buch wurde mir klar, dass es eine Dreierbeziehung ist und die möchte ich von allen drei Protagonisten aus erzählen. Das erste Buch spielt in Istanbul. Der Hauptsprecher ist Klar, der Lehrer aus dem Engadin. Der zweite Roman, Jetzt Unschärfen der Liebe, spielt auf der Zugstrecke zwischen Chur und Istanbul. Und der Protagonist ist Baran mit türkisch-deutschen Wurzeln. Und der dritte Teil wird in Chur spielen und da wird dann Alva meine Heldin sein, auf die ich mich schon sehr freue.
Das Verhältnis zwischen den dreien ist speziell, klar. Das ist ein Schweizer Religionslehrer, der ist mit Alva zusammen, verliebt sich aber in Baran, einen griechisch-türkischen Mann, den er in Istanbul kennengelernt hat. Baran ist dort Kellner, später arbeitet er ja, dies und das, übersetzt Gedichte, zieht dann zu Klar in die Schweiz und Alva akzeptiert diese Liebe, obwohl sie von Klar inzwischen ein Kind hat. Sie trennt sich kurzerhand, Stichwort Vorsteigermoral. Und jetzt geht der neue Roman damit los, dass Baran in Chur im Engadin in diesen Zug steigt. Ziel Istanbul, wo Klar an einem Projekt forscht. 30 Stunden Reisezeit, meine Güte, man fragt sich erstmal praktisch, warum nimmt er nicht das Flugzeug?
Er sagt, er hat das nicht mehr so gern, dieses Fliegen. Es ist verbunden mit einem Ich-Verlust. Während eine Zugreise ist ja etwas sehr Langsames und man sieht, wie die Landschaft sich langsam ändert. Und er kommt dann auch in so einen Bewusstseinsfluss. Er überlegt, wie er leben möchte, wie er gelebt hat. Und ich glaube, es ist ein anderes Dasein im Zug als im Flugzeug. Und um dieses Dasein geht es ja. Mhm. Es geht um, was heißt es, ein Mensch zu sein hier auf dieser Welt? Also es ist schon ein existenzieller Roman. Und ich fahre durch den Balkan. Ich schreibe nicht über die Ukraine, aber natürlich ist es kriegsversehrtes Land 30 Jahre danach. Mhm. Und so spielt zwischen den Liebesgeschichten auch immer subkutan politisches Verständnis mit hinein in diesen Text.
Ich bin ja auch ein großer Fan der Bahn und habe mich gleich gefreut, dass vorne im Buch die gesamte Route aufgezeichnet ist. Also es geht also von Chur nach Graz, Österreich, dann nach Maribor, Slowenien, über Belgrad in Serbien, weiter über Bulgarien, ja. Sofia. Und Sie, Frau Overath, sind diese ganze Strecke abgefahren. Sogar mit dem Rad, habe ich gelesen.
Ja, ja.
Wirklich?
Ja. Nein, die Radfahrt war eine kleine Balkantour von Zadar nach Dubrovnik mit einer Freundin. Ich wollte die Gegend kennenlernen. Und dann während Corona fuhren die Züge nicht und ich selber kann nicht Auto fahren. Und eine Freundin hat mich dann im Auto erstmal diese ganze Strecke entlang gefahren. Wir haben an den Gleisen sind wir entlang gefahren und haben Bahnhöfe aufgesucht, gesucht und fotografiert. Und als dann die Züge wieder fuhren, habe ich dann allein die Zugreise gemacht.
Ja. Mir war jedenfalls sofort klar, warum Sie eine preisgekrönte Reisereporterin sind, Frau Overath. Ich habe mit Wonne im Abteil gesessen. Es ist wirklich großartig, wie Sie diesen Zugalltag einfangen und was Baran durch die Scheibe sieht, Menschen, Dörfer, Landschaften, Bahnhöfe. Das ist so präzise wie poetisch. tolle Kombination. Ich habe mich gefragt, ob Sie das während Ihrer eigenen Recherche, also auf der Fahrt schon geschrieben haben oder erst dann daheim am Schreibtisch?
Ja, als gute Journalistin schreibe ich immer mit, zwar von Hand in kleine Büchlein. Und ich habe auch mit dem Handy fotografiert, sehr viel fotografiert, um mich dann später nochmal genauer zu erinnern. Und für mich ist schon wichtig, dass meine Texte eine Erlebnisqualität haben. Also ich möchte tatsächlich, dass wer meine Texte liest, sinnlich auf diese Reise dabei ist.
Wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten, was in Bahrain vor sich geht während dieser Zugfahrt. Es hat natürlich mit der Liebe zu tun, zu seinem Klar, aber es ist auch etwas passiert zwischen ihm und Alva. Das lassen wir jetzt mal unscharf, sonst ist die Spannung weg. Diese eineinhalb Tage im Abteil aber sind auch eine Zeitreise. Durch die Geschichte, die historischen, geistes- und kulturgeschichtlichen Entwicklungen dieser Städte und Gegenden. Was ist das für ein Raum, den Bahrain hier im Zug durchfährt?
Ja, es ist eine Region, die zum einen vom westlichen Denken, aber auch vom östlichen Denken stark geprägt ist. Es sind ja viele Gegenden, die früher osmanisch waren, was man heute gar nicht weiß. Oder dieses Nisch zum Beispiel, das ist der Geburtsort von Konstantin dem Großen. Dieses Nisch ist ein Zentrum der Toleranz. Konstantin der Große war der Erste, der das Christentum als Staatsreligion anerkannt hat. Und er ist dann später auch beerdigt worden nach römischem Ritus und auch nach christlichem Ritus. Und ich denke, die Frage der Toleranz ist etwas, was durch alle meine Bücher sich zieht. Dieses Leben und Leben lassen scheint mir auch heute sehr, sehr aktuell zu sein.
Ich habe Bahrain ziemlich beneidet, denn er hat während der ganzen Tour immer Internetempfang auf seinem Handy. Das klappt bei der Deutschen Bahn leider nur sehr bedingt. Jedenfalls kann Bahrain immer prima googeln. Er weiß aber auch so schon viel, nämlich durch ein Forschungsprojekt von Klar, der nämlich über Nikolaus von Kues arbeitet, Cusanus, dem deutschen Philosophen, Humanisten, 15. Jahrhundert. Was fasziniert Sie, Frau Overath, an diesem Denker, dass Sie ihm auch wirklich auch viel literarischen Raum geben, schon im früheren Roman und jetzt wieder ganz stark?
Naja, er wird ja auch ein früher Lessing genannt. Er sagt, warum haben wir auf der Welt viele Sprachen? Ja, weil wir in vielen Sprachen Gott loben wollen. Warum haben wir verschiedene Religionen? Ja, weil wir in verschiedenen Religionen uns Gott annähern wollen. Und er sagt auch, und das scheint mir heute wirklich entscheidend, wenn ein Mensch Gott erkennen könnte, wäre es nicht Gott. Gott ist nicht zu erkennen. Wir können uns ihm immer nur annähern. Und ja, wir brauchen die Gnade der Erkenntnis, aber sie ist nicht zu erzwingen.
Was ich sehr faszinierend fand, Frau Overath, dass über die moderne säkulare Liebesgeschichte, nenne ich sie jetzt mal, ja doch wirklich so eine Art theologischer Roman entsteht. So ein Nachdenken über den Widerstreit, das Miteinander der Konfessionen. War das Ihre Absicht? Es wirkt nämlich überhaupt nicht künstlich, sondern ganz organisch, wie der eine Stoff sich mit dem anderen verbindet, als ob es eine ganz natürliche Sache
wäre.
Ja,
ich habe 6 Jahre dominikanische Klosterschule hinter mir. Ich glaube, man kann nicht aus der Kindheit aussteigen. Ich würde mich eine katholische Agnostikerin nennen. Also ich bin nicht an eine Kirche gebunden, aber ich glaube schon, dass wir nicht zufällig entstanden sind, dass es etwas gibt, das uns prägt, uns Seele gibt, was wir letztlich nicht so erkennen können, nur einfach dankbar annehmen in Augenblicken, in denen wir es empfinden.
Nun müssen wir, Frau Overath, auf das Ende des Romans zu sprechen kommen. Und ich hätte ehrlich gesagt das nicht gemacht, wenn nicht etwas Furchtbares passiert wäre. Ja. Es geht im Buch nämlich auch um das große Erdbeben, das man ja schon seit Jahrzehnten für Istanbul erwartet. Und die Erzählung schließt mit einer solchen Vision. Ja, und jetzt in diesem Februar kam tatsächlich ein schreckliches Erdbeben. Nicht in Istanbul, aber im Osten der Türkei, in Syrien. Über 50.000 Menschen kamen ums Leben. Ihr Roman ist im April erschienen, war also längst fertig. Ja. Ich habe mich gefragt, was hat die Frau Overath da gedacht? Was ist ihr durch den Kopf gegangen, als Sie die Nachrichten gehört haben?
Ich bin natürlich furchtbar erschrocken, also doppelt erschrocken. Zum einen über dieses Ereignis und zum anderen, dass ich es geschrieben hatte, schon bevor es entstanden ist. Aber Ja, sowas gibt es manchmal.
Wissen Sie, ich dachte, oh je, die arme Angelika Overath, jetzt ist ja der Roman vielleicht sogar verdorben dadurch. Es ist so ein wunderbares Buch geworden. Und es wird eine Fortsetzung geben, Sie haben es vorhin schon angedeutet, einen dritten Roman über das Trio mit Alva.
Mit Alva, der in Kur spielen wird, ja. Und da werde ich nochmal drüber nachdenken, wie Menschen verschiedener Geschlechter und verschiedener Liebesauffassungen zusammenleben können.
Darauf freuen wir uns, aber jetzt erstmal über die Unschärfen der Liebe. Dankeschön, Frau Overath, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk
Dankeschön.
Kultur. Alles Gute Ihnen. Und der Roman von Angelika Overath ist jetzt im Luchterhand Verlag erschienen, hat 224 Seiten, kostet 22 Euro.